Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit André Mumot.
Die meisten Theater sind in den Sommerferien, aber das Bühnenleben geht weiter. Auf Schienen zum Beispiel. Das letzte Kleinod nennt sich ein Theaterzug, der durch den Norden des Landes fährt und Auswanderergeschichten erzählt. Wir sprechen gleich mit dem Regisseur Jens Erwin Siemsen über die aktuelle Produktion Amerikalinie und schauen uns an, was beim Internationalen Sommerfestival auf Hamburg auf Kampnagel in Hamburg aufgeführt wird. Es ist keine Bühne wie jede andere. Ein 130 Meter langer ozeanblauer Zug, der seine Theateraufführungen auf dem Schienenweg ans Publikum heranführt. Das letzte Kleinod nennt sich das Projekt und wurde gegründet von Regisseur Jens Erwin Siemsen. Mit einem internationalen Ensemble erarbeitet er Produktionen, die dann im Sommer im Nordosten Deutschlands von einem Bahnhof zum anderen getragen werden. In diesem Jahr heißt das aktuelle Stück Amerikalinie. Es geht um die deutschen Amerika-Auswanderer, die seit dem späten 19. Jahrhundert zu den Nordseehäfen unterwegs waren, um in eine neue Zukunft auf einem anderen Kontinent aufzubrechen. Im Augenblick wird in dem kleinen Ort Stützerbach geprobt für die Premiere in der kommenden Woche. Und bei uns im Gespräch ist jetzt Regisseur Jens Erwin Siemsen. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Bevor wir auf das aktuelle Projekt zu sprechen kommen, vielleicht noch mal ein kleiner Blick zurück zu den Anfängen. Theater in einem Zug, das ist ja schon was sehr Besonderes. Wie ist es denn dazu gekommen? Was war die eigentliche Ausgangsidee? Der Zug oder dass man sich an das Publikum heranbewegen kann?
Also wir arbeiten seit 1991 mit unserem Theater und inszenieren Orte und ihre Geschichten. Und das Problem dabei war natürlich immer, dass Theater eine gewisse Infrastruktur braucht. Und wir haben so viel Duschen aufgebaut und wieder abgebaut, dass wir irgendwann entschieden haben, nee, wir stellen unsere Infrastruktur in einen Zug und fahren künftig mit dem Zug zu den Leuten und den Geschichten, die uns interessieren. Wir haben jetzt Schlafkammern für 20 Mitwirkende der Projekte. Wir haben einen Speisewagen, wir haben einen Wirtschaftswagen, es gibt einen Autorenwagen. Also wir haben jetzt quasi als mobile Infrastruktur alles dabei, was man für Theaterprojekte im öffentlichen Raum braucht.
Im Grunde kehren Sie ja damit zu einer der ältesten Theatertraditionen zurück. Sie sind damit sozusagen klassisches fahrendes Volk. Wie fühlt sich das denn für Sie und Ihre Mitarbeitenden an, in diesem Zug unterwegs zu sein als Theatergruppe?
Also das ist eine großartige Variante des Wandertheaters. Wir haben unser Schneckenhaus immer dabei. Das heißt, wir sind immer zu Hause und doch woanders. Es wechselt sich allenfalls die Perspektive, wenn wir aus dem Fenster gucken. Aber wir haben alle Annehmlichkeiten eines Betriebes, der fest verortet ist. Aber wir haben eben Räder drunter und können ganz andere Regionen erreichen. Und das ist ein sehr entspanntes Theater. Im Gegensatz zu einem Tourneetheater, was von Hotel zu Hotel hastet, haben wir sogar unsere Küche dabei. Das ist prima.
Bei dem aktuellen Projekt geht es um die Amerikalinie. Was genau ist denn diese Amerikalinie?
Also vor 3 Jahren ist die Hafengesellschaft von Bremen, Bremen Ports, auf uns zugekommen und hatte die Idee, mit uns gemeinsam ein Festival zu starten. Und zwar ist geplant, den ehemaligen Columbus-Bahnhof in Bremerhaven, der für Auswandernde genutzt wurde, um von der Eisenbahn auf das Schiff umzusteigen. Dieser Columbus-Bahnhof soll abgerissen werden. Und bei Bremen Ports ist man davon ausgegangen, dass dieses Gebäude und diese ganze Anlage mit so viel Identifikation behaftet ist, dass man nicht einfach die Abrissbirne walten lassen darf. Und man hat uns gefragt, ob wir die Erinnerung an diesen Bahnhof und an die Auswanderung aufarbeiten könnten in einem Festival, bevor ein Architektenwettbewerb startet und das ganze Gelände umgestaltet wird. Und das haben wir gerne angenommen. Wir haben im letzten Jahr eine Produktion gemacht, die sich nur mit dem Gebäude beschäftigte, also dem Columbus-Bahnhof selber, den Leuten, die dort gearbeitet haben. In diesem Jahr arbeiten wir auf der Eisenbahn, also quasi mit Zügen, in denen Auswandernde aus den sämtlichen Regionen Deutschlands dann ans Meer gefahren sind. Und im nächsten Jahr werden wir uns dem Thema Schiff widmen. Ich war selbst in den USA und habe recherchiert nach Besatzungsmitgliedern und Reisenden, die mit der SS United States nach Amerika gereist sind.
Sie haben es schon gesagt, Sie haben recherchiert. Das machen Sie immer bei diesen Produktionen in Deutschland und den USA offenbar. Aber die eigentlichen Auswanderer sind natürlich längst verstorben. Das heißt, Sie haben sich mit deren Nachkommen auseinandergesetzt? Die haben Ihnen diese Geschichten erzählt?
Nein, ich war in Amerika unterwegs, habe recherchiert in New York und Philadelphia und in Florida. Und ich habe Interviews mit ungefähr 20 Menschen geführt, die als junge Leute in die USA ausgewandert sind. Mhm. die waren auch schon alle hoch betagt. Also die wichtigste Auswandererwelle war ja gleich nach dem Krieg, also auch was Displaced Persons betraf, aber auch Leute, die aus wirtschaftlichen Gründen in die USA gegangen sind. Da leben noch jede Menge von. Also die deutsche Tradition, so die deutschen Vereine und so, das ist langsam am Aussterben. Es gibt also in New York auch kaum noch deutsche Viertel, wie das früher üblich war. Das ist langsam vorbei. Also es ist jetzt auch wirklich noch das sind die letzten. Und das ist auch ein bisschen eine Auswirkung des Zweiten Weltkrieges noch. Und da wissen wir, dass die Zeitzeugen da auch langsam zurückgehen.
Und in den Gesprächen, die Sie geführt haben, was für Geschichten, was für Erfahrungen sind denn da zur Sprache gebracht worden? Gab es da Dinge, die Sie vielleicht auch besonders überrascht oder berührt haben?
Ich habe eine Dame kennengelernt in einer deutschen Fleischerei. Das war eine Dame, die aus Deutschland stammte, aus Bayern. Und mit der kam ich zufälligerweise in Kontakt. Die war hochbetagt, ich glaube 94 Jahre alt. Und die hat mir ihre Geschichte erzählt. Sie begann mit den Worten, Sweetheart, ich weiß nicht, ob ich Ihnen das erzählen darf, aber wir waren alle im Konzentrationslager. Und dann hat sie mir ihre Geschichte erzählt, wie ihr Vater in einem kleinen bayerischen Dorf im Bett erschossen wurde, weil er gegen Hitler geschimpft hat im örtlichen Gasthof. Und sie hat es mir so detailgetreu erzählt, dass ich beschlossen habe, diese Geschichte zu recherchieren. Und ich bin in diesen kleinen Ort in Niederbayern gefahren und habe das Haus gesucht, wo sie gewohnt hat und wo ihr Vater angeblich im Bett erschossen wurde. Ich habe 2 Tage lang recherchiert und ich habe 12 Personen gefunden, die mir diese Geschichte bestätigt haben und ganz viele verschiedene Facetten zugefügt haben. Und das war verrückt, also quasi von einer Fleischerei, von einer deutschen Fleischerei in New York, eine Verbindung zu schlagen zu diesem kleinen Dorf und zu sehen, dass die Geschichte weiterlebt.
Wie kann ich mir denn das vorstellen für das Publikum bei der Aufführung? Sind die dann im Zug und erleben diese Geschichten durch Schauspielerinnen und Schauspieler, die ihnen das so berichten?
Also wir haben zu unserem ozeanblauen Zug, in dem die Mitwirkenden untergebracht sind, 7 Eisenbahnwaggons von der Firma Transwaggon überlassen bekommen. Das sind große, geräumige Güterwagen und in diesen Güterwagen gestalten wir 7 Szenenbilder, in denen Schauspielende diese Texte nicht nur als Erzähler vorstellen, sondern auch in die Situation hineingehen. Wir haben sehr viel Material gesammelt. Also zum Beispiel in einem Güterwaggon haben wir ein Segelflugzeug untergebracht, weil das ist die Geschichte von einem Jungen, einen jetzt älteren Herrn, den ich in Florida interviewt habe, der erzählt hat, wie er als Hitlerjunge sich immer auf Flugplätzen rumgetrieben hat und begeistert davon war, später mal Pilot zu werden. Der auch, und das ist in Amerika ein sehr häufiges Phänomen bei Deutschen, der überhaupt nicht mit dem Faschismus gebrochen hat. Also das, was bei uns natürlich gang und gäbe ist, ist dort nicht angekommen. Und da gibt es teilweise haarsträubende Aussagen auch. Und das spielen wir dann zusammen eben mit diesem Segelflugzeug. Wir haben aber auch einen Güterwagen auseinandergenommen. Wir führen 2 Kaninchen mit und einen Kaninchenstall. Wir haben ganz viel tonnenweise Glas dabei, um die Geschichte eines Glasbläsers aus Stützerbach im Thüringer Wald zu erzählen. Also die Zuschauenden gehen durch Rauminstallationen, in denen die 8 Schauspieler die Geschichten präsentieren.
Man bekommt ja jetzt schon einen Eindruck, in Ihren Inszenierungen geht es sehr, sehr oft um das Thema Migration, um Flucht bis hin zu Kolonisation und Zwangsarbeit. Das Dritte Reich kommt auch immer wieder vor. Man hat ja das Gefühl, diese Themen verlieren jetzt gerade gar nicht an Aktualität, sondern im Gegenteil werden sogar in gewisser Weise wieder sehr auf eine traurige Weise aktuell, also gerade auch das Thema Flucht. Ist das so etwas, was Sie jetzt im Laufe dieser vielen Jahre, in denen Sie diese Inszenierungen vorbereitet haben, auch immer dringlicher erleben eigentlich?
Naja, also bei diesem Projekt ist es ganz besonders drastisch gewesen. Wir haben von vornherein eine Geschichte eingebaut aus der Ukraine. Und zwar die Geschichte von 2 Zwangsarbeitern, die nach Deutschland deportiert werden und ihre Familien nachholen mussten. Und eine Familie ist dann im britischen Sektor gelandet, eine andere im amerikanischen Sektor. Die im britischen Sektor, da hieß es zurück, Marsch, Marsch nach Kriegsende. Ihr kommt wieder in den Osten und die wurden dann nach Sibirien deportiert. Und die aus dem amerikanischen Sektor, die hatten die Möglichkeit, mit einem Militär, mit einem Truppentransporter als DPs dann in die USA emigrieren zu dürfen. Und diese Geschichte ist so unglaublich nah an dem, was gerade in der Ukraine passiert, dass die Darstellerin, die das spielt, die selbst auch aus der Ukraine kommt, immer noch schlucken muss, wenn sie die Szene spielt. Also da werden wir von der Geschichte gerade überholt. Und das haben wir sehr häufig. Und alles wiederholt sich. Und ob wir nun mit Geflüchteten aus Syrien arbeiten oder aus dem Sudan, es ist ja immer ähnlich dem, was hier in Deutschland passiert.
Das ist nicht gerade die typische Sommertheaterunterhaltung für laue Sommerabende. Wie reagiert reagiert denn das Publikum auf Ihre Inszenierungen? Die finden ja an Orten statt, wo man normalerweise kein Theater oder sehr wenig Theater nur zu sehen bekommt. Was haben Sie da für Erfahrungen gemacht?
Also wir sind ja sehr viel auch im ländlichen Raum unterwegs. Dieses Projekt wird auch dank einer Förderung des Hauptstadtkulturfonds auch nach Berlin gehen. Aber normalerweise sind wir in den feinen Verästelungen der Landschaft unterwegs. Die Premiere ist bereits ausverkauft. Das heißt, es ist ein sehr großes Interesse von lokalen Medien vorhanden, aber auch von Leuten, die einfach vorbeikommen. Ich meine, diese Güterwagen, das sind sogenannte Schiebewandwagen. Und wenn eine Tür auf ist, dann ist die Hälfte des Güterwagens auf und die Leute gucken rein. Das heißt, wir haben jeden Morgen haben wir Leute, die hier lang spazieren aus dem Dorf und gucken, wie weit wir denn so sind. Also wir haben schon so einen kleinen Fanclub und das ist großartig. Wir sitzen nicht im Elfenbeinturm, sondern wir sind draußen und haben ganz viel zu tun mit den Menschen, die hier leben. Heute Morgen kam eine ältere Dame vorbei, die wir dann fragen konnten. Wir brauchten für eine Szene die Information, wie klang denn eigentlich ein Voralarm damals bei Luftangriffen? Und die konnte uns das dann vormachen. Und also das ist ein ganz direkter, oder wir kriegen vom Glasbläser gegenüber, den es hier noch gibt, so ein älterer Herr, kriegen wir dann irgendwelches Glas zur Verfügung gestellt. Das heißt, wir versuchen auch möglichst den Bezug zum Ort herzustellen. Und das klappt an kleineren Orten immer besser als in Großstädten.
Sagt Regisseur Jens Erwin Siemsen. Die Uraufführung von Amerikalinie findet am 15. August am Bahnhof Stützerbach statt. Es folgen weitere Vorstellungen an 10 verschiedenen Spielorten, bis die Produktion schließlich im Wartesaal 2. Klasse im Columbus-Bahnhof in Bremerhaven gezeigt wird. Das Gespräch haben wir vor unserer Sendung aufgezeichnet. Sie hören Rang 1, das Theatermagazin. In Hamburg ist einiges los im Augenblick. Das theatrale Sommerloch bekommt dort keine Chance. Auf Kampnagel ist das internationale Sommerfestival eröffnet worden. Das gesamte Außengelände der Spielstätte wurde zum Kunstfreizeitpark umgestaltet und über 250 Künstlerinnen und Künstler von Australien bis Südafrika zeigen ihre Arbeiten, Aufführungen und Performances. Außerdem gibt es ein umfangreiches Diskursprogramm. Unser Theaterkritiker Martin Thomas Pesel ist extra aus Wien nach Norddeutschland angereist, um sich das Bühnenspektakel mal aus nächster Nähe anzuschauen und für uns 2 der zahlreichen Premieren zu besuchen.
Ein früher Abend in Hamburg und die Welt ist in Ordnung. Auf Kampnagel strahlt die Sonne, aber nicht mehr mit so unerträglicher Hitze wie tagsüber. Die Stimmung ist gut, die Menschen trinken Bier am Vorplatz, lachen und harren der gleich 2 internationalen Premieren und zahlreichen anderen Aufführungen. Einige haben sich flamboyant in der Festivalfarbe gekleidet. Rosa. Heute sind Corona, Krieg und Klima mal vergessen. Vergessen auch das Damoklesschwert Publikumsschwund. Heute ist einfach Sommer. Sommerfestival. Kampnagel Sommerfestival. Das 10. unter der künstlerischen Leitung von András Siebold. Kaum betritt man das Foyer, von dem aus es zu den schier endlosen verschiedenen Veranstaltungssälen geht, regiert neben Glitzer und Glamour auch Ordnung und Vernunft. Die eine Company hat durch den Ansager ausrichten lassen, sie wünsche sich vom Publikum, dass es mit Masken im Saal sitze. Die andere schickt eine Triggerwarnung. Man werde Blut zu sehen kriegen und Nadeln, die durch die Haut gehen. Aber, beruhigt die junge Frau vom Publikumsdienst, nicht die ganze Zeit, nur an einzelnen Stellen der Aufführung. Wenn hier später im Festival Florentina Holzinger mit ihrer Divine Comedy auftritt, wird diese Ansage deutlich länger ausfallen. Das alles vermag die ausgelassene Stimmung nicht zu trüben, wenn mit wahrlich norddeutscher Pünktlichkeit die Europapremiere von The Storyville Mosquito beginnt. Einem aufwendigen Live-Animationsfilmdreh mit Streichorchester und Scratch-DJ, mit zahlreichen Puppen und PuppenspielerInnen, mit einer Landschaft aus Miniaturbühnenbildern und mehreren Kameras, die sie lebensgroß auf eine Leinwand projizieren. Erdacht, komponiert und inszeniert hat das Opus Eric San alias Kid Koala aus Montreal, der es versteht, seinem Publikum auf gut hamburgerisch einzuheizen. Erzählt wird, ganz ohne gesprochenen Text, die Geschichte einer gelben Mücke mit großen blauen Kulleraugen, die sich mit dem Bus auf den Weg nach Happy Town macht, ins größte Zentrum für Musikstars im ganzen Universum. Dort will sie mit der Klarinette Furore machen, scheitert aber an Konkurrenz wie einer Tarantel und einer halbierten Avocado. Und das, obwohl das Publikum sie anfeuert. The Storyville Mosquito ist eine Liebeserklärung an die Musik, von rührender Niedlichkeit, wie sie eigentlich nur aus Amerika kommen kann. Dazu virtuos umgesetzt, ein uneingeschränkter Festivalhit. Auch die zweite große Premiere des Abends kommt aus Amerika, feiert in Hamburg aber sogar ihre Welturaufführung. In 52 Jokers erzählt und singt die ehemalige Frontfrau der Punkband Annie and the Asexuals, Little Annie, ihre Lebensgeschichte voller Affären und Drogen.
Killing time, limping down once familiar streets, humming some French minor melody of loss. When suddenly your memory sneaks up on me so violently, recklessly and viciously, knocks me to the ground.
Zwischen den Songs führt Annie Gespräche mit ihrem jüngeren alter Ego, der Sideshow-Performerin Evelyn Frantic. Oder versucht es zumindest.
Mein Name ist Sauberer. Und was meinst du eigentlich? Was willst du jemand anders sein? Was willst du das ändern?
You know, mein Schatzi, I didn't understand a single word that you said.
Filmbilder in kitschig schöner Musikvideo-Ästhetik von Beth B. und ein Soundtrack von Paul Wallfisch, dem musikalischen Leiter des Wiener Volkstheaters, bemühen sich, das Image einer vom Leben gezeichneten Frau zu zeigen, die dennoch ihre Würde gewahrt hat. Auch wenn Letzteres nicht immer gelang, ließ sich das Publikum von Little Annies charaktervollem Gesicht und ihrer Stimme gefangen nehmen.
The story is told everywhere I go. You don't speak to me. Honey, there's a life. Every day the whole world breaks my heart.
Die melancholische Note nach dem Wohlfühlauftakt ist schnell vergessen. Draußen auf dem Vorplatz ist es sogar noch ein bisschen hell, der Sommer immer noch da. Binnen kürzester Zeit ist Hamburg wieder Happy Town, das größte Festivalzentrum im ganzen Universum.
Martin Thomas Pesel mit seinen Eindrücken vom internationalen Sommerfestival auf Kampnagel. Noch bis zum 28. August findet dort das vielfältige Programm statt. Mehr dazu auf kampnagel.de.
Die geniale Stelle.
Und die hat heute einer der erfolgreichsten und in seinem Stil einzigartigsten Regisseure des deutschsprachigen Theaters für uns, Ulrich Rasche, Meister der großen Bühnenlaufbänder, erzählt von seinem großen Theatermoment.
Geniale Stelle. Also für mich war ja ein wirklich großes Erlebnis, den Regisseur Claude Régis noch kennenzulernen, bevor er im letzten Jahr gestorben ist. Und er hat ein Stück von Martha Lang inszeniert. Das habe ich bei den Festwochen in Wien gesehen. Das Stück von Martha Lang, Die Blinden, glaube ich. Inhalt ist auf jeden Fall, dass draußen vor dem Haus jene Menschen warten, die die ertrunkene Tochter in das Haus bringen, wo die Eltern zu Abend essen. Und in dem Haus herrscht noch eine angenehme Abendstimmung und man erwartet die Rückkehr der Tochter, die aber leider im See ertrunken ist. Und das Verhältnis zwischen den Menschen, die innen im Raum unbekümmert gelebt haben, und die Zukunft, die von außen auf das Haus schon hingetragen wurde, diese Spannung war vielleicht die geniale Stelle, die ich in den letzten Jahren gesehen habe.
Der Regisseur Ulrich Rasche mit seinen Erinnerungen an den Regisseurkollegen Claude Régis und sein Stück Die Blinden. Und das war's für heute mit Rang 1 und André Mumot. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Samstag. Machen Sie's gut.